Neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht es um Jobs to be done. Tim hat sich zu diesem spannenden Thema Peter Rochel eingeladen. Die beiden sprechen über die Theorie, den praktischen Einsatz für dich als Product Owner, das Wheel of Progress und warum du besonders auf die Sprache der Kunden achten solltest. Wir wünschen dir viel Spaß und viele neue Impulse.
Wir kümmern uns heute um eine, ja, gar nicht so bekannte Theorie, die Jobs to be done Theorie. Und ich kann euch versprechen, das wird spannend, denn es beleuchtet ein paar vielleicht nicht so bekannte Punkte in der Produktentwicklung. Und vielleicht hat der eine oder andere das Jobs to be done Theorie-Thema schon mal gehört im Kontext von Alexander Osterwalders Value Proposition Canvas. Da steht das so ganz rechts, aber oftmals hört man gar nicht so viel dazu. Heute wollen wir mehr dazu hören und dazu habe ich mir den besten Gast wirklich ausgesucht und eingeladen, den es dazu gibt, nämlich einen, ich würde sagen, den führenden Vertreter der Jobs-to-be-done-Theorie im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Peter Rochel von Oberwasser Consulting.
Danke, Tim. Jetzt muss man gucken, wie man das hörbar macht, dass ich jetzt ganz rot geworden bin bei dieser Anmoderation.
Das ist ja ein Audio-Podcast, da sieht man das ja nicht. Nee, ernsthaft, Peter, wir kennen uns schon, ich würde mal sagen, 4 Jahre, schätze ich mal, weil ich auf dem einen oder auf mit oder den ersten Jobs to be done Meetups hier in Köln auch mal aufgelaufen bin. Und ich habe euch immer sehr gerne, manchmal aus der Entfernung, manchmal etwas näher, verfolgt, weil mich diese Jobs-to-be-done-Theorie ziemlich schnell gepackt hat. Da gehen wir nachher ein bisschen tiefer rein, was das denn überhaupt heißt. Am Anfang habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, sogar sie zu verstehen. Das wollen wir heute auflösen mit dir hier am Mikrofon. Aber erstmal wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Peter, vielleicht erzählst du ein bisschen kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du?
Kurz ist ganz kurz auf den Punkt. Ich bin ja Unternehmer, habe eine Innovations-Consulting- oder Beratungsunternehmen, ganz kleines Boutique-Management-Beratung, sagt man dazu. Habe zig Unternehmen gegründet in meiner Karriere, von bis, also von Wassersportschulen bis Werbeagentur, sehr große Online-Agentur, um dann alles zusammenzubündeln unter dem Namen Oberwasser Consulting, fand ich witzig, weil ich einen Hang zum Wassersport habe privat und bin ja dann seit 2014 losmarschiert und habe mich quasi dann voll auf dieses ganze Thema Innovation auf Grundlage von Jobs to be done fokussiert. Erstmals in Kontakt gekommen bin ich damit 2006. Hab noch nebenher so ein paar Engagements, also bin noch in einem Aufsichtsrat im Energiebereich von so einem Greentech-Unternehmen und bin noch ehrenamtlich in einem Sportverband organisiert, bin da Präsidiumsmitglied. Und 2017 habe ich dann mit meinem geschätzten Kollegen Eckhard Böhme gemeinsam das Wheel of Progress entwickelt als ein Framework, dass die Jobs-to-be-done-Theorie nutzbar macht für Unternehmen, gerade im Kontext von modernen Business-Tools wie Business Model Canvas, das von dir angesprochene Value Proposition Canvas oder ganz neu auch die Portfolio Map.
Sehr gut. Also, du hast schon gesagt, Wheel of Progress, da werden wir nachher auf jeden Fall auch was tiefer reingucken in dieses Framework, was ihr entwickelt habt. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Aber um das nicht runtergehen zu lassen, Wassersport hast du gesagt, Oberwasser Consulting.
Genau.
Der Peter hat neben dem Jobs to be done Podcast, den wir auch verlinken werden, tatsächlich auch 2 weitere sehr spannende Podcast-Projekte am Start zum Stand-Up-Paddling und zum Surfen. Also, das ist jetzt hier nicht Thema heute, aber ich kann nur sagen, guter Kram, hört da mal rein. Aber lass uns in Jobs to be done einsteigen, Peter. JTBD, oftmals nur abgekürzt. Wo kommt denn das überhaupt her? Vielleicht steigst du damit mal ein und erklärst uns kurz die Historie.
Ja, auch das ist nicht so ganz einfach. Also es gibt das, was populär erzählt wird und dann gibt es noch ein paar Backstage-Stories dazu und die passen nicht ganz zusammen, diese beiden Stränge. Die Kurzgeschichte ist, Clay Christensen und Tony Alvick haben sich getroffen, ich glaube, im Kontext der Harvard Business School. Irgendwann in den 90ern.
Marketing-Professoren sind das, ne?
Harvard Business School, ja, der eine, der andere nicht. Der eine hatte einen Artikel geschrieben in der Harvard Business Review. Clay Christensen ist einer der einflussreichsten Management-Vordenker unserer Zeit gewesen. Mehrfacher Thinkers 50 Award-Gewinner, ein ganz, ganz faszinierender Mensch. Und auf Grundlage dieses Artikels sollen die sich getroffen haben. Und da über diesen Gedanken Jobs to be done mal gesprochen haben. Dazu muss man wissen, Tony Alvick kam aus dem Konzern von IBM, war damit sehr vertraut im Bereich Prozessoptimierung und mit dem Six Sigma Framework. Und Clay Christensen hat ja das Thema Innovation sich irgendwann, wie kann man nachhaltig erfolgreiche Unternehmen und Organisationen entwickeln und aufbauen und stabil halten, gewidmet. So, das war so die eine Geburtsstunde von Jobs to be Done. Es gibt noch eine weitere von Bob Mester, einer der Hauptarchitekten dieses Gedanken, dieser Theorie, der als Legastheniker wenig Möglichkeiten hatte, selber zu schreiben, und der war mit Ikonen wie Dr. Deming zum Beispiel und den ganzen japanischen Innovatoren, die mit diesem ganzen Lean-Thema unterwegs waren, in Japan unterwegs. Hat übrigens in Köln gelebt, hier gar nicht weit von uns, der Bob Mester. Und Bob ist der Junge, der auf die Idee in dem Milkshake-Beispiel kam. Falls das irgendjemandem ein Begriff ist, könnt ihr mal googeln, diese Milkshake-Stories, Jobs to be Done, und das Milkshake, auch in dem Buch Competing Against Luck beschrieben, auf Deutsch besser als der Zufall. Und dieser Begriff Jobs to be Done, der kam über Bob Mester aus dem Japanischen, weil die Japaner anders über Produkte denken und fühlen, als wir das in unseren westlichen Kulturen kommen. Und im Kontext dessen, dass eine Innovationsberatung, die heute Innosight heißt, gegründet werden sollte, so habe ich es zumindest verstanden, haben die sich überlegt, okay, wir brauchen irgendwie einen Case, und lass doch mal zu einer großen Fastfood-Kette gehen und gucken, ob wir hier was machen können, wie wir deren Milkshake-Verkäufe ankurbeln können. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert, bis dann Bob Mester auf die Idee kam, hey, lass uns doch mal anders darüber denken. Was, wenn wir mal das, was aus dem Japanischen, wenn die Japaner drüber sprechen würden, die würden sich fragen, also die denken da in dieser Form so, hey, mit welchem Job wird eigentlich dieses Milch, welchen Job erledigt eigentlich dieses Milchshake? So würden die darüber denken. Und so kam diese Idee auf diese Jobs to be Done Perspektive ins Spiel. Das ist die Geschichte, die mir Bob Mester erzählt hat. Die Jobs to be Done Welt ist ziemlich klein, und die Architekten oder diejenigen, die da schon sehr lange damit arbeiten, die kennen sich meistens untereinander. Ich weiß selber auch nicht, welches jetzt die richtige Geschichte ist. Da ich aber Bob nun mal persönlich auch kennenlernen durfte, glaube ich ihm da eher und halte seine Geschichte für sehr glaubwürdig.
Jetzt hast du gerade in einem Halbsatz schon gesagt, welchen Job der Milkshake erfüllen würde. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mal überhaupt ein bisschen zu dekodieren. Was heißt denn das überhaupt, wenn wir hier über Jobs to be Done sprechen? Wir können das ja nicht voraussetzen, dass es bekannt ist. Wir haben also jetzt so ein bisschen hergeleitet, dass das eben aus einem Innovationsbereich, marketingnahen Bereich, wissenschaftlichen Forschungsbereich auch kommt, mit dieser Lean-Idee dahinter. Wie würdest du das denn auf Deutsch übersetzen, einen Job, den ein Produkt für einen Nutzer tut?
Also mein Kollege Eckhard Böhme hat als Fachberater des Verlags für den, ich glaube, das war der Wahlen-Verlag, das Buch von Clayton Christensen, Competing Against Luck, was ich gerade angesprochen habe, übersetzt. Und da stand es also ins Deutsche und hat dann da ja auch sich damit befassen müssen, wie bringt man das jetzt in diesen deutschen Sprachgebrauch? Und da ist dann die Übersetzung gewählt worden, der zu erledigenden Aufgabe. Also welche Aufgabe erledigt eigentlich ein Produkt für dich? Was damit gemeint ist, ist eher, welchem höheren Zweck dient das jetzt eigentlich? Also nach dem Motto, kein Mensch wacht eines Morgens einfach so auf und möchte eine neue Unternehmenssoftware haben. Also als Synonym dafür, das passiert nicht einfach so, sondern es muss einem höheren Zweck dienen. Grundlage der Theorie ist die Annahme, dass Menschen Produkte, Dienstleistungen und Marken damit beauftragen, eine, ja, etwas Konkretes zu erledigen unter ganz bestimmten Umständen und versuchen dadurch einen Fortschritt zu erreichen. So, und diese Jobs-Perspektive kann man sich vorstellen wie eine Metapher, wie eine Brille, die man sich aufsetzen kann, durch die man auf Produkte, Services und Marken guckt, nach dem Motto, okay, welchen Job erledigt das hier eigentlich gerade?
Ich mag vor allem immer, also im Englischen finde ich, ist das noch besser greifbar. Ich kenne immer diesen Satz, for which job I would hire that product for. Und mich hat es erst total irritiert, dieser Begriff Job. Das hat wirklich bei mir gedauert, bis ich es greifen konnte. Und mir hilft die Übersetzung dieses Auftragens sehr, ne? Also für welche Herausforderung würde ich dieses Produkt, diesen Service beauftragen, einen bestimmten, ne, Job für mich zu erledigen? Und da gibt's ja dann, lass uns das mal auch hier direkt anbringen, drei Kategorien: funktionale, soziale, emotionale Jobs. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie es dazu kommt.
Ja, Kategorie finde ich ein bisschen einen schwierigen Begriff. Es ist etwas besser, wenn wir das als Dimensionen ansehen, also unterschiedliche Dimensionen. Man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen, wenn wir jetzt mal als Beispiel eine Smartwatch nehmen. Ne? Kannst du dich fragen, okay, welchen Job erledigt denn eigentlich eine Smartwatch für Menschen? Und dann kann man sagen, okay, sie könnte mir dabei helfen, zu wissen, wie spät es ist. Kann mir auch dabei helfen, von unterwegs ohne das Handy rausholen zu müssen, Nachrichten zu versenden und drüber zu gucken. Könnte mir auch dabei helfen, meine Herzrate im Blick zu halten, mein Trainingsprogramm durchzuführen oder. Das sind Dinge, die könnte mehr oder weniger jede beliebige Smartwatch erledigen. Wenn wir jetzt so, selbst eine für 70 Euro, die man irgendwo als Billo-Ding aus von Alibaba oder
so. Aber das sind ja im Endeffekt immer so die Funktionen, die man außen auf die Verpackung schreiben würde, oder?
Ja. Zum Beispiel, genau. So, und dann gibt es aber weitere, wenn man das jetzt mal weiterspinnt und sich überlegt, okay, es gibt ja aber auch Smartwatches, die kosten 700 Euro. Nimm eine Apple Watch Series 7 mit LTE, da bist du so bei 600, 700 Euro mal. Rein funktional macht die sehr ähnliche Dinge, vielleicht in Nuancen ein bisschen besser, aber was denn noch? Also was kann die denn, welchen Job erledigt die denn noch? Dass Menschen bereit sind, ein viel höheres, in Anführungszeichen, Gehalt dafür auszugeben, zu investieren, ein höheres Budget dafür zu investieren. Und da kommen wir auf diese emotionalen Dimensionen davon. Also beispielsweise beziehen die sich darauf, wie möchte ich persönlich mich fühlen? Vielleicht habe ich so ein Sicherheitsbedürfnis, und wenn ich irgendwo beim Sport in der Wildnis aus dem Latschen kippe, fühle ich mich einfach besser, wenn ich weiß, dass das Ding, wenn es registriert, dass ich gestürzt bin, einen Notruf absendet und direkt den ADAC anruft, der dann kommt und mich rausfliegt. Also Peace of Mind. Vielleicht fühle ich mich sicherer dabei, wie eine Firma mit meinen personenbezogenen Daten umgeht, als irgendeine beliebige aus irgendeinem günstigen, windigen, wer weiß was, Herkunftsgebiet. Also haben wir diese emotionale Dimension da drin, und die soziale bezieht sich dann nochmal darauf, wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden. Auch das ist etwas, was eine Smartwatch mehr oder weniger gut erledigen kann. Nehmen wir mal wieder die Apple Watch jetzt als Beispiel versus die günstige Smartwatch. Macht es vielleicht unter bestimmten Umständen einen Unterschied, wie andere mich wahrnehmen, je nachdem, welche Uhr ich am Handgelenk sichtbar trage. Und das macht diese drei Dimensionen aus, die ein Job to be done haben kann. Man kann sie als unterschiedliche Jobs definieren, oder man kann sich darauf einigen, dass man sagt, okay, jeder Job hat diese drei verschiedenen Dimensionen. Und im Prinzip sind es schon unterschiedliche Jobs, soziale, funktionale und emotionale. Und ich kann mich in jeder Dimension verbessern oder verschlechtern. Ganz plakatives Beispiel, nimm Kleidung. Also Kleidung kann super funktional sein. Man denke an so einen Bauarbeiter-Overall, total praktisch, robust und sonst was. Aber damit würde man jetzt wahrscheinlich nicht auf eine Hochzeit gehen, egal wie praktisch das Ding ist.
Ich kenne Leute, die das tun, aber anderes Thema.
Ja, oder im total hübschen Brautkleid, ja, Baustellenbesichtigung. Also, es kommt natürlich auf die Umstände an. Wenn die Umstände es nicht hergeben, die Kleidung zu wechseln, dann bin ich natürlich gezwungen, das so zu machen. Aber so kriegt man es hin und damit wird auch relativ schnell klar, dass Produkte nicht allein mit Produkten derselben Produktkategorie in Anführungszeichen konkurrieren. Also hilft mir dabei zu wissen, wie spät es ist. Dafür brauche ich, das geht nicht nur mit einer Smartwatch, das geht auch mit einer Kirchturmuhr. Wenn ich irgendwo in einem Ort bin, wo es sowas noch gibt und das Ding gestellt ist, dann kann ich auch sehen, wie spät es ist. Ich könnte auch andere Menschen nach der Uhrzeit fragen. Ich kann mein Smartphone aus der Tasche holen, wenn ich denn eins besitze. Oder ich kann jede beliebige andere Armbanduhr dafür hernehmen oder Opas Taschenuhr.
Also ein schönes Beispiel, gerade noch mit der Smartwatch. Ne? Ich erinnere mich selber, dass ich eine der ersten Apple Watches hatte. Funktional war die super. Emotional hat die mir so semi was gebracht, aber ich habe sie dann abgelegt, eigentlich aus sozialen Gründen. Weil ich fand es damals, war es ja schon so ein klares Zeichen. Da hatte noch kaum einer so ein Ding. Alle wussten, das ist total teuer. Und nerdy vielleicht auch ein Stück weit. Und aus dem Grund habe ich sie eher nicht getragen und irgendwann wieder weggetan. Weil das hat nicht den sozialen Job erfüllt oder diserfüllt sogar, den ich gewollt habe. Ja.
Und ja, also ne, das jede Lösung, also wenn es, also bei uns sind Produkte oder Services oder Marken, heißen bei uns dann Lösungen. Und dann ist die Frage, für welchen Job jetzt eigentlich? Für welchen funktionalen, sozialen oder emotionalen Job. Und immer wenn es einen Job gibt, gibt es auch unterschiedliche Lösungen dafür, die nicht aus derselben Produktkategorie sind. So kann zum Beispiel ein Film auf Netflix gucken mit zu Hause mit meiner Frau oder Freundin, konkurriert nicht allein mit Disney Plus oder mit Apple TV Plus oder womit auch immer, mit welchem anderen Streamingdienst, sondern vielleicht auch mit ins Theater gehen, ins Kino gehen, sich mit Freunden treffen, PlayStation, sonst irgendwas.
Du hast gerade schon den Stichwort Lösung angesprochen. Ne? Also wir gucken und bewerten letztlich die Lösung, was sie für den Kunden bedeutet. Das führt mich so zu diesem Punkt, wir sprechen ja als Menschen, glaube ich, alle sehr schnell, zu schnell über Lösungen, bevor wir das Problem richtig verstanden haben. Ist denn nicht Jobs to be done gerade in diesem Lösungsraum verstehen, eine Theorie, wo sie gut nutzbar ist?
Na, Jobs to be done ist im Prinzip ein Werkzeug, mit zwei riesen Herausforderungen umzugehen, die sich in dem Kontext Probleme verstehen für uns Menschen ergeben. Egal, wie wir sozialisiert wurden oder nicht, ist es so, dass ja Lösungen, unser Gehirn ist quasi drauf dressiert, Lösungen zu liefern, zu präsentieren, so alsbald sich auch nur ein Problemchen irgendwie zeigt, neigen wir dazu, Lösungen anzubieten. Also gutes Beispiel, jetzt haben wir, vor 2 Jahren hatten wir das Problem mit der Nachfolge von Jogi Löw, dass die schwer zu finden war, weil 80 Millionen Bundestrainer plötzlich umgeschult hatten auf Virologie. Und ja, es ist ein dummes Beispiel. Jetzt könnte man genauso sagen, okay, jetzt sind die 80 Millionen Virologen alle weg, weil die gerade alle umgeschult haben auf Russland-Experten. Also plattes Beispiel. Gott, ja. Aber unser Gehirn ist nun mal so. Das ist nicht, ist nicht gut oder schlecht. Das ist so, weil es uns über Millionen dabei geholfen hat, zu überleben. Nur wenn wir in einer Welt, wo es schon für fast alles eine einigermaßen gute Lösung gibt, innovativ werden wollen und jetzt was Besseres, the next big thing erfinden wollen, das nächste bessere Produkt bauen wollen, geht das nicht mehr, ohne dass wir umfassend ein Problem verstanden haben. Wie will ich denn eine bessere Lösung bauen oder eine ideale Lösung anbieten, wenn ich das Problem nicht richtig verstanden habe? Und dafür muss ich einen Umgang finden, dafür brauche ich etwas, was mein eigenes Gehirn, das so lösungsdressiert ist, zurücknehme und mal anders drauf gucke, bevor ich hier wieder den nächsten Schnellschuss liefere. Und das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass nach CB Insights Studienlage jedes Jahr neu wieder kann man sehen, dass 40% aller Innovationen daran scheitern, dass sie Probleme lösen, für die niemand bereit ist, sein Geld herzugeben. Es gibt noch einen Haufen anderer Gründe, aber es ist mit Abstand der Hauptgrund dafür. Und Jobs to be done hilft dabei, das so ein bisschen rauszunehmen und hilft noch bei einer zweiten Challenge, die sich so ein bisschen auf das Kommunikationsthema zwischen Menschen, wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, bezieht. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie kann man denn überhaupt ein Kundenproblem verstehen oder ein Problem im Markt oder ein gesellschaftliches oder ein Problem, was gut genug ist, um eine neue Lösung zu verdienen, vielleicht ein neues Produkt oder was auch immer.
Jetzt lass uns das nochmal noch stärker auf den Produktentwicklungsbereich fokussieren. Ne? Du hast ja gesagt, es kommt aus dem Innovationsbereich und ich versuche jetzt überhaupt erstmal die Probleme, sprich diese Jobs, zu identifizieren, die eine mögliche Lösung, ein mögliches Feature vielleicht auch nur, das wir bauen, ja, die diese Jobs erledigen kann. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und sage, okay, wir haben also dieses Konstrukt aus funktionalen Jobs, emotionalen Jobs, sozialen Jobs grundsätzlich verstanden. Sammeln die vielleicht mit einem Produktteam in der Discovery-Phase? Und nun, also wie kann uns jetzt diese Jobs-to-be-done-Theorie, ist ja erstmal nur eine Theorie, wie können wir die so ins praktische Handeln überführen? Wie gehst du daran?
Naja, also der erste Schritt ist wirklich überhaupt erstmal sich so vom Mindset her so ein bisschen reinzudenken. Und da ist es ganz gut, man überlegt sich einfach mal im Team, im Labor, am Schreibtisch, im Büro, wo auch immer, was könnte das denn sein? Was könnte denn so ein Job sein? Da gibt es zwei Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Entweder ich habe ein bestehendes Produkt und frage mich das bezogen auf das. Oder ich habe eben noch keins, habe aber das Gefühl, hey, hier gibt's ein Riesenproblem, das muss jetzt mal jemand lösen. Und der erste Schritt ist, sich dann zu fragen, okay, wenn es ein Problem ist, was viele Menschen betrifft, dann haben die eine Lösung. Wir haben nicht keine Lösung. Eine Lösung haben kann auch eine Scheißlösung sein oder kann auch heißen, ich habe irgendeinen crappy Workaround oder bis hin zu illegalem Verhalten oder. Das muss uns nicht gefallen. Diese Lösung.
Üblicherweise haben Sie eine Excel-Liste, oder?
oft haben sie eine Excel-Liste, zum Beispiel. Und das hilft mir, mich dem so ein bisschen zu nähern. Und dann gilt es als nächstes, mich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen. Also die beste, plausibelste Erklärung der Welt ist noch keine Evidenz, wenn ich sie mir selbst ausgedacht habe. Das heißt, das Erste ist wirklich, geht raus, sprecht mit den Leuten, die es betrifft und lernt von diesen. Das sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, von denen ihr lernen könnt, wie das Problem tatsächlich aussieht und unter welchen Bedingungen Menschen, eben diese Menschen, bereit sind zu anderen Lösungen als denen, die sie jetzt aktuell haben, egal wie gut die schlecht oder schlecht die sind, zu wechseln. Also welche Bedingungen muss ich erfüllen mit meinem Produkt, was vielleicht schon da ist oder was ich noch entwickeln will, damit Menschen bereit sind, etwas anders zu machen als vorher. Du darfst nie vergessen, die stärkste Kraft, die uns immer erfolgreich davon abhält, etwas zu verändern, ist die Gewohnheit. Kein Mensch ändert sein Verhalten einfach so oder kauft plötzlich eine andere Sorte, keine Ahnung, Nahrungsmittel, kauft plötzlich statt einer Milch oder einer bestimmten Saftsorte plötzlich eine andere, wenn nicht irgendwas passiert. Also so und so ganz freiwillig, also keiner ist da, der schon immer auf dein Produkt gewartet hat. Das ist eine Grundannahme, von der du auch ausgehen musst. Und das heißt dann also raus und mit den Leuten reden.
Ja, dieses alte, ne, get out of the building, genau. Und das nutzt ihr ja in diesem, oder ihr nutzt die Jobs-to-be-done-Theorie dann ganz explizit in solchen Jobs-to-be-done-Interviews, die man in deinem Podcast im Original exemplarisch aufhören kann. Das sind zum Teil ja ewig lange Sessions, ne, bestimmt so anderthalb Stunden. Ich glaube, der Lockdown war es, aber ich habe mir die alle reingezogen, ehrlich gesagt, weil ich es so spannend fand. Und ich weiß jetzt, warum wer welche Yogamatte kauft und warum wer welchen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft hat. Was ist für dich so das Besondere an diesen Jobs to be done Interviews? Ist das was Besonderes in der Interviewtechnik oder was macht es aus?
Ja, also besonders ist A, wir müssen sie eliminieren, mehr oder weniger komplett den eigenen Bias. Das heißt, die ganzen eigenen Grundannahmen werden durch diese Interviews quasi ausgekoffert, so kann man es sagen, weil wir uns damit komplett von, ich sag mal, allen typischen Marktforschungsformaten entfernen, im Sinne von, es gibt keine vorgefertigten Fragen, es gibt auch keine geschlossenen Fragen und wir arbeiten mit diesen Interviews quasi genau diese Elemente heraus, aus denen ein Job to be done besteht. Also um diesen Job greifbar zu machen und damit auch operativ arbeiten zu können, haben wir gesagt, es ist sinnvoll, das wie so ein, ja, wie in der Chemie, so ein Periodensystem der Elemente einfach zu zerlegen in seine Kernbestandteile. Und das heißt, wir hatten jetzt eben schon über Jobs gesprochen oder Jobs to be done gesprochen mit den drei Dimensionen. Wir haben über Lösungen gesprochen. Es gibt aber noch drei weitere Elemente, die wir kennen müssen, um definieren zu können, unter welchen Bedingungen wechseln Menschen dauerhaft von einer zu einer anderen Lösung. Und diese Interviewtechnik oder diese Interviews sind genau daraufhin optimiert und die Leute, die diese Interviews führen, werden trainiert darauf, genau diese Elemente zu finden. Das sind dann auf der einen Seite, wir nennen das Trigger-Events oder eben Ereignisse, die bestimmte Verhaltensmuster auslösen, die kausal ursächlich dafür sind, dass Menschen plötzlich Dinge wahrnehmen, die immer da waren, die sie aber nie gesehen haben. Passive Wahrnehmung oder passive Beobachtung. Was löst eine aktive Suche aus? Das passiert nicht einfach so. Kein Mensch wacht morgens auf und fängt plötzlich an, nach HB-Bleistiften zu googeln. Also was ist denn da passiert? Warum hat er denn nicht oder sie nicht einen Tag vorher das schon gemacht oder eine Stunde vorher? Was löst das aus? Also diese Ereignisse, dann haben wir Kräfte. Kennen diejenigen, die jetzt das Framework von Alexander Osterwalder kennen, Value Proposition Design, da sind ja auch Jobs auf der rechten Seite und dann haben wir da noch die Pains und die Gains. Die kommen drin vor, die werden noch etwas höher zerlegt in besser bearbeitbare Einzelbestandteile vielleicht, aber so als grobe Kategorie, hat mit Emotionen zu tun, was finden Menschen gut, was finden sie schlecht, gehört damit rein. Und dann ganz wichtig auch die Umstände, also der Kontext, der limitierende Kontext. Was beeinflusst die Auswahlmöglichkeiten in dem Moment, wo Menschen plötzlich erkennen, okay, ich habe hier einen Job zu erledigen und ich habe diese Auswahlmöglichkeiten, was ist aber an Kontext zu beachten, die möglicherweise die Auswahlmöglichkeiten stark einschränkt oder mehr oder weniger?
Ja, und das fand ich beim Anhören dieser Interviews so stark, ne? Also das ist auch mein Tipp an die Hörerinnen und Hörer von uns. Ich weiß, wir haben ja viele UX-Expertinnen und Experten unter uns oder Discovery-Expertinnen. Hört euch mal an, wie Peter diese Interviews führt, wie viele Schleifen du manchmal auch drehst, um so an Keks zu kommen, um eben nicht ja verfremd oder beeinflusste Fragen zu stellen, sondern immer mit offenen Fragetechniken. Und ich kann auch sehr empfehlen, dieses Jobs to be done Kartenset oder Fragenset, was ihr rausgegeben habt.
Ja, muss ich leider einschränken, das gibt's nicht mehr. Das ist nicht mehr erhältlich.
Ja, dann, ja, ich habe noch eins. Nee, das ist, also ich glaube, dass es eine ganz hohe Kunst ist, diese Interviews zu führen. Wie du schon sagst, das muss man trainieren. Aber ich finde es super anregend, da zuzuhören und überhaupt in diese Haltung der unbeeinflussten Frage immer wieder reinzukommen, was ja total wichtig ist bei solchen Interviews. Und das fand ich jetzt persönlich in den Interviews besonders stark. Aber lass uns gerne mal einen Schritt weitergehen. Passenderweise zum Schritt Fortschritt. Du hast schon gesagt, ne, was muss passieren, damit Menschen ein Verhalten verändern, ein Kaufverhalten, ein Nutzungsverhalten etc. Das bezeichnet ihr ja als Fortschritt, als Progress. Und korrigiere mich, aber auf der Basis ist dann eben auch das eben schon genannte Framework, das Wheel of Progress entstanden. Euer Produkt, euer Framework, euer Template, wie auch immer. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie können wir es nutzen, wo finden wir es?
Ja. Also zu finden ist ganz einfach bei uns auf der Website, kommt sicherlich in die Shownotes oberwasser-consulting.de. Da findest du im Hauptmenü oder direkt /Tools unter dem Reiter Tools, da findest du das, da gibt es entsprechende Vorlagen zum Runterladen, da gibt es ein Mural-Template oder bei Bordel.io beispielsweise auch. Da haben wir das auch, inklusive so einen kleinen Workshop-Template. Für wie kann ich meine Jobs to be done Hypothesen zusammenbauen. Da gibt es auch so ein Template zur Interviewführung. Ist alles for free, ist alles kostenlos, beziehungsweise Creative Commons. Solange ihr nicht anfangt, andere in der Nutzung dieses Frameworks auszubilden gegen Geld, könnt ihr damit alles machen. Vollkommen frei. Ansonsten im Steady Store, da gibt es auch diese Business Model Canvas und Co. Da kann man auch die Canvases in gedruckter Version bis hin zu A0 mit unterschiedlichen Materialien beziehen für kleines Geld. Was war der zweite Teil der Frage?
Ja, was ist denn das Wheel of Progress? Jetzt hast du schon, also wir verlinken das alles natürlich in den Shownotes, aber was ist das denn?
Also das Wheel of Progress ist ein visuelles Business-Tool, das euch dabei hilft, Jobs to be done, Interviews zu führen und zu dokumentieren und hinterher die Ergebnisse aus diesen Interviews so darzustellen, dass sie 1:1 anschlussfähig sind für den Einsatz im Business Model Canvas, im Value Proposition Canvas oder in anderen Frameworks. Also es zerlegt quasi diese Elemente, diese Grundelemente, die wir aus den Interviews gewinnen oder die jeder aus den Interviews gewinnen kann, wenn man ein bisschen übt, und sortiert sie ein in 4 Bereiche. Also alles das, was ist relevant in dem Moment, wo Menschen aufmerksam geworden sind auf ein Thema. Du hast eben diese Trigger-Events angesprochen. Also sie ordnet quasi diese Ereignis-Cluster zu. Und dann ist klar, was löst es aus? Was löst diese Aufmerksamkeit aus? Welche Themen sind dann relevant? In welcher Sprache denken und ticken die Betroffenen? Was ist relevant zu einem Zeitpunkt, wo sie zwar ein Problem wahrnehmen, aber nichts kaufen wollen? Auf der anderen Seite ordnet es zu, was muss ich wissen, wenn Menschen eine Entscheidung treffen? Also was ist dann relevant? Was wirkt anziehend an neuen Lösungen? Was wirkt abstoßend? Und jetzt kommen wir zum Fortschritt. Auch das ist dann ein Teil davon. Es gibt den Bereich Expectations, das ist aber auch beschriftet. Also das, was dann da zugeordnet wird, sind eben genau die subjektiven, messbaren Kriterien aus Kundensicht für, wie bewerte ich, ob ich einen Fortschritt gemacht habe beim Erledigen einer Aufgabe, die immer wieder auftaucht, oder einen Rückschritt. Also was stellt eine Verbesserung dar? Und es ist elementar wichtig, das auch zu trennen. Denn es gibt Gründe, aus denen Menschen ein neues Produkt, eine neue Lösung zum ersten Mal kaufen oder in ihr Leben einbeziehen, nennen wir das. Und es gibt Gründe, anhand derer sie bewerten, mache ich es nochmal, bleibe ich dabei, was erzeugt Loyalität? Und das sind nicht zwingend dieselben Gründe, das sind unterschiedliche Dinge.
Also wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das Wheel of Progress, ich habe es hier gerade auch nochmal vor mir, ist es wie so eine, stellt euch vor, wie eine analoge Uhr, ein Kreislauf, ein Circle, oder ein Wheel, logischerweise, in dem ich in diesen 4 Bereichen, wenn ich so dieses Rad durchlaufe, diese verschiedenen von Peter gerade genannten Ereignisse, Trigger etc., Kontextinformationen sammle. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, pro Interviewgast fülle ich ein Wheel aus und hinterher habe ich dann ganz viele und gucke nach Mustern, oder?
Genau, also zur praktischen Umsetzung. Das Erste ist nochmal, um nochmal zu rekapitulieren. Also wir überlegen uns erstmal, was sind unsere Grundannahmen? Ja, welche Jobs können es dagegen? Schau, mit wem muss ich denn reden? Von wem kann ich jetzt lernen, wie das Problem wirklich aussieht? Und dann führe ich ein Interview und wir dokumentieren das dann, jedes Interview auf einem so einem Wheel. Und der erste Teil, es gibt diesen, ja, es sieht ein bisschen aus wie so eine Zielscheibe. In der Mitte ein Kreis und dann diese 4 Quadranten außenrum. Kann ich das also schon während des Interviews zum Dokumentieren des Interviews nutzen und sortiere das dann entsprechend um, wenn ich das klar kodiert habe, festgelegt habe, okay, das ist jetzt gehört in die Ecke, das gehört in die, das dahin. Und am Ende eines Interview-Sets, das können 3 Interviews sein, in der Regel sind das 10 oder bis zu 12, manchmal sind es nur 8, manchmal auch nur 6, legen wir die mehr oder weniger übereinander und clustern die und gucken, was gehört hier zusammen, welche Gruppenmuster ergeben sich daraus. Und dann kriege ich auch ein sehr, sehr klares Bild davon, worauf kommt es jetzt hier wirklich an, wo sind die Goldnuggets.
Da möchte ich mal nachfragen, du sagtest, mal sind es 6, mal sind es 12, mal sind es 10 etc. Gibt es da Regeln, wie du die Quantität der notwendigen Interviews festlegst? Oder ist das Zufall, wie viel du gerade kriegst?
Nee, das ist nicht Zufall. Also es ist ein bisschen abhängig davon, ist es in einem B2B-Kontext oder ist es in einem B2C-Kontext, wie viel das dann insgesamt sind. In einem B2B-Kontext haben wir das häufig so, dass wir erstmal aufdröseln in unterschiedliche Segmente. Also wer sind eigentlich die Anwendenden, die deine Lösung, dein Produkt anwenden und die meiste Interaktion damit haben? Wer sind die Influencer, die beispielsweise Kaufentscheidungen oder was angewendet wird, mit beeinflussen? Zweite Kategorie. Und dann dritte Kategorie, wer sind dann diejenigen, die dafür am Ende in letzter Konsequenz bezahlen? Also meistens dann können das Konsumenten sein oder es ist ein anderes B2B-Unternehmen oder. Und dann legt man sich da erstmal fest und du musst im Prinzip in mehreren Gruppen dann solche Interviews führen. Wenn man sich für eine entscheidet, nimmt man als erstes die Userinnen und User. Also die meiste Interaktion damit haben, nicht die Kaufentscheidungen treffen. Wenn ich ein Produkt entwickeln will, dann mache ich es halt für die, die das Produkt gebrauchen und dieses Problem haben. Im B2C-Bereich stellt sich die Frage nicht, dann sind es meistens die Konsumenten selbst, die auch das Produkt kaufen, bezahlen, anwenden. Und ja, die Anzahl der Interviews ist stark abhängig davon, wie gut rekrutiere ich das. Also wie genau treffe ich die Leute, die ich brauche? Und wenn ich die richtigen treffe, die richtigen sind in diesem Kontext ganz einfach gesagt immer die, die in den letzten Wochen, je niedrigpreisiger eine Lösung, ein Produkt, desto dichter muss es am Hier und Heute dran sein, die zum ersten Mal eine neue Lösung in den letzten Tagen oder Wochen verwendet haben. Wenn ich es schaffe, mit denen zu sprechen, brauche ich in aller Regel nicht mehr als 8 bis 10 Leute. Manchmal ergeben sich die Muster auch schon auf
Trigger erinnern können, ne?
Es ist ein Riesenvorteil, wenn die sich an noch alles erinnern können. Genau, also es geht auch, wenn es länger her ist, dann ist es etwas, da brauche ich mehr Skills im Interviewbereich, weil ich das dann ausgraben muss. Es kann sich kein Mensch von alleine wahrscheinlich daran erinnern, wann er vor 6 Jahren den Pulli, den er gerade anhat, mal gekauft hat. Und wieso jetzt eigentlich? Und was dann noch so an diesem Tag in seinem Leben passiert ist oder in ihrem. Wenn das aber erst 2 Wochen her ist, dann geht das noch relativ gut. Und somit kriege ich dann quasi alle Informationen aus ein und derselben Person und muss nicht, und da sind wir so Pi mal Auge über fast alle Projekte gemittelt, also meistens mit 10 Interviews richtig gut dabei. Wenn du jetzt vorher merkst, okay, ich habe hier gedacht, es seien die Leute, es müssen aber doch andere sein, dann ist es okay, dann musst du gucken, ist das jetzt davon abhängig, von regionalen oder von, gibt es gendermäßig was zu beachten? Wie breit muss der Spread sein, dass ich gleiche Anzahl Frauen und Männer oder diverse noch mit drin habe? Muss ich regional trennen zwischen urbanen und Metropolregionen oder macht es Sinn, mehr nach Norden, Süden, Osten, Westen nochmal das auch aufzuteilen? Und daraus ergibt sich dann meistens so ein Set von 8 bis 12 Leuten.
Wie würdest du denn dann vorgehen, wenn es sozusagen noch keine getätigten Käufe oder Auswahlentscheidung für den Service gibt? Also wenn ich jetzt wirklich ein ganz neues Produkt entwickle und innoviere, was dann?
Dann fängst du an, dann muss es ja irgendeine Annahme geben, was ist denn hier eigentlich das Problem, das du lösen willst? Und dann überlegst du dir als erstes, welches Problem ist das eigentlich? Wer hat das? Also wen betrifft das Problem und welche Lösungen kommen aktuell zum Einsatz, um das Problem kleiner zu machen oder die Gewinne, die sich ergeben, wenn das Problem weg ist, zu erreichen? Und über die Lösung.
Im Zweifel auch sich angucken, wie ist die Auswahl von Wettbewerbsprodukten oder so erfolgt.
Ja, genau. Aber wir haben ja schon gelernt, also es sind nicht immer Produkte derselben Kategorie. Gerade bei so neuen, gerade bei so bahnbrechenden Ideen, ja, also let's be disruptive. Ja, das, also was wir hier entwickeln, das gibt's noch gar nicht, das hat noch keiner. Nee, das sieht aus Kundensicht anders aus. Da gibt's ganz viel. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Das heißt also als erstes überlegen, welches Problem ist das eigentlich genau? Wie sieht dieses Problem möglicherweise aus Kundensicht aus? Welche Lösungen kommen aktuell zum Einsatz, um das Problem vielleicht aber mindestens mal ein bisschen kleiner zu machen? Und das können auch irgendwelche funny Workarounds sein. Also Excel-Tabelle oder sonst irgendwas. Also ich muss ja die finden, die von dem Problem betroffen sind und muss rauskriegen, welche Lösungen haben die denn aktuell? Weil das sind dann meine Wettbewerber und ich kann nur darüber gucken. Also was heißt kann? Meine Empfehlung ist, guck darüber, wie das aus der Sicht der Betroffenen aussieht. Weil wenn die gar kein Problem wahrnehmen, dann brauchst du nicht ein Produkt zu entwickeln, weil es wird sowieso keiner kaufen.
Ja, und du hast eben schon mal das Thema Sprache kurz angesprochen. Das hat mich in einem der letzten Meetups total begeistert. Wenn du jetzt gerade darüber sprichst, ne, wie sie das Problem wahrnehmen, heißt es ja auch, wie sie das Problem benennen. Und du nennst es, glaube ich, Product Language Fit. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reinstechen, weil ich das wahnsinnig spannend finde, sozusagen als Vorstufe, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Problem Solution Fit, oder?
Definitiv. Also wenn wir uns das mal angucken,
wie. Moment, war es Problem Language Fit oder Product Language Fit? Jetzt habe ich es verwechselt, glaube ich, oder?
Ja, wenn du schon ein Product hast, dann macht es natürlich Sinn, auf das Product Language Fit zu gucken. Wenn ich noch keins habe, ist es erstmal ein Problem Language Fit. Und dieses Problem Language Fit, ich weiß gar nicht, ob das, also ich habe das, glaube ich, Problem Language Fit genannt, weil man muss sich immer klar machen, für eine Lösung gibt es immer zwei Märkte. Einmal der Markt mit den vergleichbaren Lösungen, wo wir an bestimmten Stellen ein bisschen besser oder schlechter sein können. Und dann gibt es den vielfach größeren Markt derjenigen, die überhaupt noch gar keine Lösung in Betracht ziehen, aber das Problem haben. Und meistens ist es so, dass wir uns einfach aufgrund von Erfahrungen und unserer eigenen Filterbubble, ob wir jetzt Produktentwickler oder Managerinnen sind oder ob wir Product Owner sind oder jedenfalls sind wir ja Experten in unserer Domäne, was dieses Produkt betrifft. Und darüber entwickelt sich eine Sprache und das führt zu einer Filterblase, die sich bis durch die Kommunikation zieht, wo wir immer mehr von den gleichen quasi ranziehen. Wenn man aber mal das wegnimmt und sich überlegt, hey, es gibt, also außer du verkaufst Luft zum Atmen, ja, da ist wirklich jeder Mensch der Welt schon dein Kunde, aber alles andere gibt's immer mehr Nicht-Kunden als Kunden. Und die spannendste Frage ist überhaupt, wie erreiche ich denn die Nicht-Kunden und wie kriege ich denn raus, wer von denen hat das Problem denn tatsächlich auch und in welcher Sprache denken die denn darüber? Also wie lege ich einen Zugang zu diesem vielfach größeren Markt? Und da ist es elementar wichtig zu verstehen, in welcher Sprache denken die denn? Und erstaunlich ist auch, dass selbst innerhalb dieser Problemdomänen, sagen wir es mal so, oder Produktdomänen, es schon sehr viel Interpretationsspielräume gibt und dieses Verständnis, also je spezialisierter so ein, wenn ich jetzt Bullshit-Bingo sage, ist, also dieses Vokabular ist, desto mehr unentdeckte Missverständnisse gibt es. Und man wundert sich, wenn man jetzt mal gar nichts impliziert in einem Gespräch mit einem Kunden, also auch keine eigenen Vokabeln einsetzt und sich wirklich dumm stellt, also dumm im Sinne von neugierig, wie die Perspektive eines Sechsjährigen, einer Sechsjährigen einzunehmen und einfach neugierig zu fragen, stellt man fest, wie unterschiedlich das doch sein kann von dem, was man immer angenommen hat. Und das Spannende an diesem Product Language Fit ist, wenn ich jetzt rausgekriegt habe, in welcher Sprache, in welchen Vokabeln denken denn die Menschen darüber, selbst die Expertinnen und Experten, lerne ich plötzlich, wie ich viel besser Aufmerksamkeit auf meine Lösung lenken kann. Also man denke alleine an Kampagnen im Online-Advertising, Suchmaschinen-Marketing und Co., wo wir auf Keywords bitten. Wir haben ein Experiment gemacht im Bereich Heizungsbau mit wahnsinnigen Resultaten oder das haben wir auch im Podcast mal besprochen, glaube ich, bei uns mit dem Thema Yogamatten, du hast ja schon angesprochen, dieses Verstehen der Kundenmarke, wie bewerbe ich eine Yogamatte, wenn ich die Kundensprache verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, aus diesen teuren Keyword-Sets rauszukommen, meine Kosten pro Bit drastisch zu senken, außerhalb des direkten Wettbewerbs zu agieren und meine Konversionsraten sprungartig nach oben zu bringen mit wirklich minimalem Aufwand. Es ist rein darauf basierend, sich von einem bestimmten Vokabular zu verabschieden. Und das ist für uns auch, ne? Also wenn wir von Jobs to be done sprechen, weiß ja auch keiner, was damit gemeint ist. Und von zu erledigenden Aufgaben ist total missweisend und mehrdeutig. Und ich weiß, wie schwer das ist, aufzuhören, die Kunden zu erziehen und einfach mal das Potenzial, was schon da ist, zu nutzen, anstatt zu versuchen, da einen Erziehungsauftrag durchzusetzen.
Ein gutes Schlusswort. Du sagtest gerade, wenn wir von Jobs to be done sprechen, wissen vielleicht auch nicht immer alle. Ich hoffe, dass wir mit der Podcast-Folge heute ein wenig Licht in das Dunkel gebracht haben. Ja, es braucht ein bisschen, um einzusteigen, habt ihr sicherlich auch gemerkt, aber für mich kristallisiert sich eben raus, überhaupt dieses Grundverständnis auf die drei Dimensionen funktionaler Jobs, emotionaler Jobs, sozialer Jobs, das zu überführen oder nutzbar zu machen durch entsprechende Interviewtechniken. Übrigens braucht man, glaube ich, sehr viel Geduld. Also wer dir zuhört in deiner Interviewführung, da werde ich schon immer kribbelig. bewundere deine Geduld dabei. Und dann eben diese Umsetzung in diesem Framework Wheel of Progress, wie du sie beschrieben hast und die Downloadbereiche auch genannt hast, wo wir das runterladen können. Vielen Dank dafür. Finale Frage, Peter. Am Ende haben wir das immer. Wenn jetzt jemand hier zugehört hat und gesagt hat, oh, Jobs to be Done habe ich gar nicht vorher so auf dem Schirm gehabt. Jetzt habe ich mir vielleicht das Milkshake-Beispiel da angeguckt. Wir werden das Video auch verlinken. Und ich kapiere es besser, wie ich es zum Beispiel bei Alex Osterwalder im Value Proposition Canvas einsetzen kann, sozusagen als Input-Variable. Was ist so dein Tipp? Wie sollte man vorgehen, um sich dem Thema jetzt was tiefer zu nähern?
Also es gibt natürlich die Möglichkeit, Bücher zu lesen, mit dem großen Nachteil, es gibt kein Buch, wo drin steht, wie es geht. Also es gibt ganz viele Bücher, die sind auch alle ganz toll, die dir alle sagen, wie toll das ist, das umzusetzen. Die sind total inspirierend. Beispielsweise Competing Against Luck, Tipp 1. Der zweite Part wäre Empfehlung, wenn ich das hier sagen darf, hört euch gerne mal unsere Podcast-Shots an. Ich habe so Kurzepisoden gemacht, die sind in aller Regel nicht länger als 7 Minuten, bis auf eine einzige Ausnahme, die ist dann tatsächlich mal 20, wo ich nochmal alle Einzelteile von Jobs und diese ganzen Elemente beschreibe. Und ja, das wäre so das Erste. Und dann das Allerwichtigste, geht raus und sprecht mit euren Kunden. Das Einzige, was ihr falsch machen könnt, ist, nicht mit den Kunden zu reden. Egal, wie gut die Interviews dann werden oder nicht, es ist besser als gar nichts. Und achtet drauf, versucht einen Fokus zu setzen. Wenn ihr mit dem Kunden spricht, macht euch eine Checkliste mit 2 Punkten und überlegt euch, die Frage, die ich gerade gestellt habe, war das eine Meinungsfrage oder war das eine Faktenfrage? Meinungsfrage ist, was denkst du oder was würden Sie lieber tun? Jerry Hüttenkäse oder lieber diese Türklinke? Ist eine Meinungsfrage. Ja? Also wir wissen nicht, was die Person macht oder tut. Wir müssen aber wissen, wie verhalten sich Menschen? Also wäre dann die Frage, statt was würden Sie lieber tun, wann hast du denn zum letzten Mal dies oder das gemacht? Erzähl mal. Und alleine das zu erkennen, das ist der erste Schritt. Es ist eine sehr komplexe Geschichte, solche Interviews zu führen. Der erste Schritt ist erstmal, nehmt es erstmal wahr. Also Meinungsfragen von Faktenfragen sich klar machen und dann Lösungsfragen von Problemfragen auch trennen und erkennen können. Also war jetzt diese Frage lösungsorientiert? Okay, also würdest du das und das machen? Ist ganz klar lösungsorientiert. Die problemorientierte Frage wäre eher, okay, warum hast du das denn eigentlich genau gemacht? Also was hat denn dazu geführt, dass? Und schon seid ihr einen Riesenschritt weiter, was das angeht. Das heißt nicht, dass man es direkt besser machen kann, aber der erste Schritt ist überhaupt erstmal Erkenntnis.
Also ganz wertvolle Tipps, lieber Peter. Ich glaube auch nicht nur für Jobs to be Done Interviews, sondern insgesamt für Kundeninterviews. Da steckt jetzt gerade am Ende nochmal einiges an Nuggets drin, glaube ich. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für den Einstieg. Mehr kann es natürlich heute nicht gewesen sein und die vielen Hinweise auf die reichlichen Quellen, die es noch gibt. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir haben Fortschritt gemacht hier.
Genau.
Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.